Guten Abend. Schön, euch zu sehen. Ich hatte gerade einen Moment gedacht, dass ihr den Saal wieder verlassen habt. Ich hatte überhaupt nichts gehört vom Singen hier vorne und denke, ihr seid alle wieder weg. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich staune da etwas drüber bei diesem Thema und ich soll euch herzlich grüßen, nochmal vom Thomas Lange auch. Ich hatte heute mit ihm telefoniert. Ihr habt zwei Abende schon gehabt, die sicherlich auch inhaltlich herausfordernd waren. Es geht um unseren Glauben, es geht auch um Vorbereitung für die Evangelisation und ich bin gespannt, auch auf diesen Abend. Ich weiß noch nicht, wie ihr euch am Ende fühlen werdet. Ich möchte euch herausfordern, aber das tue nicht ich, sondern das tut unser Herr Jesus. Niemand, der die Bibel aufmerksam liest und auch die Evangelien aufmerksam liest, wird immer wieder überrascht werden von dem, wie Jesus über Glauben gesprochen hat. Und ich habe diesen Abschnitt aus Johannes 6 genannt. Wir werden morgen Vormittag in der Predigt ganz besonders uns Satz für Satz auch damit beschäftigen, von dem, was hier gesagt wird in diesem Abschnitt über den rettenden Glauben, über das, was Gott wirkt. Aber ich möchte heute Abend gerne mit euch einige Verse lesen und dann etwas durch verschiedene Bibelstellen gehen und auch etwas durch die Kirchengeschichte gehen mit der Frage, was ist eigentlich Glaube und wie kommt ein Mensch zum Glauben? Was bedeutet das, dass wir uns darüber mal Gedanken machen? Heute Abend den Text aus Johannes 6. Ich würde lesen ab Vers 26. Das ist mittendrin in dem öffentlichen Auftreten unseres Herrn. Er hatte viele Wunder getan. Menschen waren zum Glauben gekommen. Jesus war nicht ganz überzeugt davon, dass das echt ist. Er hat sich dann entfernt, als sie ihn zum König machen wollten, zum Brotkönig. Die Jünger sind dann mit dem Boot gefahren, kamen in einen Sturm und dann ist Jesus ihnen auf dem See begegnet und dann kommen sie auf der anderen Seite vom See an, vom See Genezareth und die Leute sind wieder alle da und Jesus ist in der Auseinandersetzung mit ihnen beziehungsweise mit dem, was sie über sich selbst gedacht haben, auch über ihren Glauben gedacht haben. Und Johannes 6 sind unglaublich harte Worte. Die Reaktion war auch, dass die meisten weggegangen sind von Jesus. Es ist schon erstaunlich, wenn Jesus gesprochen hat, wenn viele Leute da waren, war er immer sehr misstrauisch. Und er hat oft so gepredigt, dass die meisten weggegangen sind. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir versuchen, wenn wir vor allen Dingen kontinuierlich irgendwo auch Gottes Wort verkündigen wollen und sind froh, wenn die Leute nicht direkt nach der ersten Predigt weggehen. Johannes 6, ab Vers 26. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung, hier vorne ist die Schlachter, ist aber ähnlich. Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, jetzt kommt die erste Frage, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken, damit wir die Werke Gottes schaffen. Ich werde schauen, wie das hier übersetzt ist. Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste. wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und nicht glaubt. Pfarrer Wilhelm Busch war ein bekannter Evangelist in Deutschland und darüber hinaus in den vor Jahrzehnten bis hinein Anfang der 1960er Jahre. Manche kennen das Buch von ihm, Jesus, unser Schicksal, ist nach wie vor ein Buch, das Predigten von ihm enthält, was Menschen wirklich zum Glauben an Jesus führt, weil er das Evangelium hier verkündigt. Und als er pensioniert wurde, war er dann so Konferenzredner, wurde immer irgendwo eingeladen, Vorträge zu halten bei irgendwelchen Tagungen und Konferenzen. Und er wurde von einem großen Pfarrkonvent eingeladen, Anfang der 60er. Und man merkte nach dem Zweiten Weltkrieg, da am Anfang war da noch große Aufbrüche, geistliche Aufbrüche. Und dann ging es irgendwie so, ja, der Materialismus, da wo er hinkam, wo Menschen sich gewöhnten an ihr neues Leben, da ging das alles so ein bisschen rückläufig, war das. Und dann wurde er eingeladen von einem in Westdeutschland, in einem Pfarrkonvent, wo hunderte von Pfarrern zusammen waren, und ihm wurde das Thema gestellt, was fehlt unserer heutigen Verkündigung? War eine sehr mutige Frage, und von so Berufspfarrern, die sich mit Gemeinde beschäftigten und mit dem Wort Gottes, was fehlt unserer heutigen Verkündigung? Und sein erster Satz war, und dann war die Veranstaltung eigentlich schon zu Ende, unserer heutigen Verkündigung, sagte er, fehlt die Angst, dass Verkündiger und Zuhörer in die Hölle kommen können. Unserer heutigen Verkündigung fehlt die Furcht oder die Angst, dass Verkündiger und Zuhörer in die Hölle kommen können. Und er hat das dann geschildert, wie die Reaktionen waren. Er merkt das direkt schon an den Köpfen und an Reaktionen natürlich, wie sowas ankommt. Und er sagte, hinterher sind dann die Leute auf ihn zugekommen. Die Lutheraner kamen und sagten, Bruder Busch, wir sind getauft. Und die reformierten Pfarrer haben gesagt, wir sind erwählt. Und jeder hatte so seine Meinung zu diesem Thema. Und er sagte, die haben nicht verstanden, um was es geht. Was ist vergeblicher Glauben? Das ist das, wovon Jesus immer wieder gesprochen hat, gerade auch im Johannesevangelium, wo es ihm ja darum ging, Johannes hat das geschrieben, am Ende des Evangeliums schreibt er das, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Und wir lesen, als Jesus öffentlich auftrat, und das begann schon sehr, sehr früh, dass die Leute offen waren für ihn, dass sie sich interessierten, dass sie zu ihm kamen, um ihn zu hören. Da lesen wir von dem Glauben, die Jünger an ihn hatten. Und in Johannes 2, Vers 23 bis 25 lesen wir zum Beispiel, Johannes 2, 23 bis 25, als er aber, na, ich warte gerade, bis ihr es aufgeschlagen habt. Als er aber zu Jerusalem war am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber, hier steht jetzt, vertraute sich ihnen nicht an. Da steht das gleiche Wort für Glauben. Man könnte jetzt auch übersetzen, Jesus glaubte ihnen, aber nicht. Weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Das ist eine eigenartige Aussage. Menschen glaubten an Jesus, aber Jesus glaubte nicht an sie. Und das lesen wir immer wieder, dass Jesus den Glauben der Leute, die sogar gesagt haben, wir glauben an dich, dass er das in Frage gestellt hat. Jesus hat unglaublich harte Äußerungen gemacht über den vergeblichen Glauben. Eine der Worte, die einen ratlos zurücklassen, wenn man das liest aus der Bergpredigt. In Matthäus 7, Vers 21 bis 23, Matthäus 7, 21 bis 23, da hat Jesus gesagt, öffentlich, er sprach vor seinen Jüngern und er sprach vor dem ganzen Volk, die das zuhörten. Er saß und die Leute standen, so war das damals, hat sich geändert. Heute steht der Verkündiger und die Zuhörer sitzen. Das war lange Zeit, auch in den Kirchen war das üblich. Da hatte man keine Bestuhlung. Das ist zum Einschlafen, zum Hören ist das eigentlich besser. Auch in der Schule, wenn man stehen würde als Schüler, wäre vieles einfacher. Aber es hat sich geändert. Und da lesen wir, dass er das dann sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele. Und das Wort, das tut weh. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das Tragische ist, dass das alles Leute waren, die fest davon überzeugt waren, an Jesus zu glauben. Und wahrscheinlich alle, die diese Leute erlebt haben, das waren ja Leute, die etwas getan haben für Jesus und etwas getan haben im Namen Jesu, alle waren davon überzeugt, das sind echte Gläubige, echte Christen. Und sie lebten alle in dieser totalen Selbstüberschätzung und Selbsttäuschung. Ich weiß, dass dieses Wort mich als junger Christ aufgewühlt hat, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht in die Situation geraten. Ich möchte nicht in dieser Selbsttäuschung leben. Dass ich in ein frommes Theaterspiel reinkomme. Ich weiß nicht, ob ihr das, ja, ich meine, ist ja eigentlich nicht schwer zu verstehen. Wisst ihr, ich sage immer aus dem Siegerland. Das ist, es gibt Deutschland und es gibt Siegerland. So wie Deutschland gibt und Erzgebirge gibt. Das ist einfach, wir haben keinen eigenen König und so, aber wir haben eine eigene Meinung und wir brauchen eigentlich den Rest von Deutschland nicht. So ist das so in unseren kleinen Dörfern. Und deshalb fühle ich mich auch sehr wohl hier. Bei uns sind viele, viele Gemeinschaften, auch viele Freikirchen und so, wie das so in Erweckungszeiten war, wo vieles so entstanden ist. Und ich komme aus einer Tradition, wo man sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass Menschen eine persönliche Bekehrung zu Jesus erlebt haben. Das war lange Zeit war das so der Standard. Wenn man sagte, dass man Christ ist, musste man auch sagen können, wann man sich genau bekehrt hat. Und am besten auf die Minute genau. Das war auch in den Zeugnissen, wenn Leute was erzählt haben, haben die Leute immer angefangen damit, wann sie sich bekehrt haben. Und wenn ein neuer Pfarrer irgendwo in den Ort kam, wurde der als erstes von jemandem aus der Gemeinschaft gefragt, sagen Sie mal, wann haben Sie sich denn bekehrt? Und dann war man glücklich, wenn dann ein Pfarrer erzählen konnte, dass er sich bekehrt hat, und man war sehr ernüchtert, wenn er keine Geschichte hatte. Und das prägte dann auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte dann das Verhältnis. Da hat man von gesprochen, sich für Jesus entschieden zu haben. Und das ist so. Und das Interessante ist, dass in dieser Tradition, auch in den Jugendverbänden, in CVJM, EC, die es da gab, das war der westdeutsche CVJM, wo Wilhelm Busch herkam, das ein ganz frommer CVJM, EC-Gruppen gab es, wo man sehr viel Wert darauf legte, auf diese Entscheidung für Jesus. Und Leute wurden dann, wurden eigentlich immer nur danach gefragt, wann sie sich bekehrt haben. Und wenn man damit Ja antworten konnte, dann wurde man in Ruhe gelassen. Dann war alles irgendwie klar. Und wenn Leute beerdigt wurden, wurde bei der Beerdigung gesagt, der kommt in den Himmel, weil der hat dann und dann sich bekehrt. Der hat nicht nur einfach irgendwie geglaubt. Nur dieses ganze System ist eine totale Selbsttäuschung. Weil mich Jesus nicht danach fragt, wann ich mich bekehrt habe, wann ich mich für ihn entschieden habe. Jesus kennt unser Herz. Und wenn es eine Frage ist, die Jesus uns stellt, zu jeder Zeit ist, hast du mich lieb? Das ist die Frage nach der Beziehung, nach der gegenwärtigen Beziehung mit Jesus Christus. Und das wird immer wieder deutlich im Johannesevangelium, überhaupt in den Evangelien, wie Jesus Menschen begegnete. Und ich sage das, weil wenn man in so einem System groß geworden ist, dann gewöhnt man sich vieles an. Und das Tragische ist, ich kann das ja jetzt einfach sagen, weil ich kenne euch ein bisschen, aber ich kenne euch viel zu wenig. Nur ich weiß, wie Christen ticken. Da habe ich zu viel gesehen und erlebt und ich kenne mein eigenes Herz. Dass man, wenn man dann in der Gemeinde groß wird, in der Gemeinschaft oder Freikirche oder Kirche oder egal was, die jetzt so einen lebendigen Glauben, den wichtig ist und ein klares Bekenntnis auch zu Jesus, dass man dann in der zweiten Generation und in der dritten Generation kommt man in so eine Tradition rein. Jemand sagte mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es William McDonald war, oder den habe ich manchmal gehört bei uns in der Nähe, wenn er in Schoppen bei Wolfgang Bühne war. Weiß ich, als Jugendlicher war das immer für mich was Besonderes. Ich glaube, der sagte mal, dass das die Entwicklung ist von Gemeinden. Die erste Generation hat die Liebe zu Jesus im Herzen. Die zweite Generation hat die Liebe zu Jesus im Bücherregal. Das war früher, da gab noch kein Internet und so, da hatte man das im Bücherregal. Und die dritte Generation an einem Ort stellt sich die Frage, ja, muss man diese Liebe überhaupt haben? Und das ist eine Schwierigkeit. Ich bin seit 28 Jahren Leiter eines Missionswerkes, stehe da in der Öffentlichkeit, aber ich bin auch Familienvater. Ich bin Ehemann und Vater. Und ich habe meinen heute erwachsenen Kindern von klein auf gesagt, und das habe ich bei meinen Eltern gelernt, meine Mutter hätte heute Geburtstag, die feiert aber im Himmel, will auch nicht zurückkommen, aber ich freue mich über das Zeugnis meiner Eltern und bin da so dankbar. Mein Vater hat über 50 Jahre lang Gottes Wort gepredigt, aber ist auch seit 1998 bei Jesus. Da habe ich das auch gelernt. Meinen Eltern war immer wichtig, dass wir echt sind. Und ich habe meinen Kindern gesagt, werdet keine Schauspieler. Das ist so einfach und so gefährlich in einer frommen Gemeinde, in einer guten Gemeinde, dass man zum Schauspieler wird. Es sind viele junge Leute hier. Dass man lernt, wie man christlich ist. Und dass man viele Dinge einfach so mitmacht. Und das gehört eben dann auch zu, wie jetzt aus meiner Tradition, dass man sich irgendwann für Jesus entscheidet. Und dann ist die Tante und die Oma, da sind sie alle beruhigt. Dann können sie fast aufhören zu beten, aber dann jetzt mal so, aber das ist so immer so eine Frage. Und ich habe meinen Kindern gesagt, macht nicht irgendetwas, weil euer Papa da Missionsleiter ist und so. Und ich habe meine Kinder auch bewusst aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Ich will keine Vorzeigefamilie. Ich habe da genug Herausforderungen gehabt, als Ehemann und als Vater zu leben. Und ich bin dankbar dafür, dass durch Gottes Gnade leben die im Glauben. Aber mein Jüngster, der erst sehr spät das auch so bekannt hat, der war dankbar dafür und ist dankbar dafür, dass ich diese Freiheit gegeben habe. Ich habe gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt in eurem Leben. Ihr könnt mit jeder Sünde umgehen und sündigen. Ihr bleibt immer meine Kinder. Und ich werde euch immer nach Hause lieben. Aber tut mir einen Gefallen, werdet keine Schauspieler. Macht nicht irgendetwas einfach so zum Schein. Und das ist, wovon Jesus spricht. Und wenn er sagt, die Leute glauben an mich, aber ich weiß doch, was in ihrem Herzen ist. Und keiner von uns kann dem anderen ins Herz schauen. Und man kann ein Leben lang schauspielern. Und der Mensch ist an der Stelle sowieso sowas von kreativ. Das muss jeder Schüler vom ersten Schultag an lernen, zu schauspielern. Kein normaler Mensch kann 6 Stunden am Tag aufmerksam zuhören, wenn jemand redet. Jetzt heute gibt es das, diesen Frontalunterricht, glaube ich, nicht mehr ganz so, wie meine Schwiegertochter sagte, die Lehrerin ist. Aber für uns war das ja noch richtig Frontalunterricht. Ja, du kannst doch nicht 6 Stunden am Tag, kannst doch nicht aufmerksam zuhören. Du lernst das, aufmerksam zu gucken und den Eindruck zu erwecken, du bist voll da, aber du bist nicht da. Und dann lernst du geschickt, mal eine Frage zu stellen zwischendrin, damit der Lehrer merkt, der beteiligt sich ja sogar. Du weißt zwar nicht, worum es ging in der Frage, manchmal war es auch nur die Frage, ob du auf Toilette gehen kannst, aber Hauptsache, du machst ein Lebenszeichen. Und das ist... Und das lernt man an vielen Stellen in der Gesellschaft, dass man anders ist, wie man eigentlich ist oder sich anders gibt. Und das ist in der Beziehung zu Jesus natürlich lebensgefährlich. Und deshalb, wenn es um die Frage geht, auch wie wir das Evangelium weitergeben, ist das so eine wichtige Frage. Und deshalb spreche ich auch schon mal darüber. Weil ist für mich eine der größten Gefahren, auch von bibeltreuen Gemeinden, dass man in so ein Denken reinkommt. Und ich kann euch da jetzt viele, viele Geschichten erzählen. Vielleicht sagt da jemand, ja, was erzählt der da und so? Das ist doch, was stellt er den Glauben in Frage und irgendwie. Eigentlich würde ich das mal gerne wissen, aber ich will es nicht wissen. Aber ich weiß bei uns, wenn bei uns in unserem Gemeindehaus, in unserem Gemeinschaftshaus, wenn da alle, die jetzt kommen, wenn die mal zu Hause blieben und am nächsten Sonntag nur diejenigen kämen, die sich irgendwann mal bekehrt haben, irgendwann mal für Jesus entschieden haben, aber überhaupt nichts mehr mit Glauben zu tun haben, wäre das Haus voll. Übervoll. Und ich bin an der Stelle bin ich sehr, sehr kritisch geworden, weil Jesus das zum Thema macht. Und mich beeindruckt das überhaupt nicht, wenn mir jemand erzählt, er hätte sich irgendwann für Jesus entschieden. Und er hätte sich irgendwann in der Evangelisation bekehrt. Oder er hätte irgendwann irgend gebetet oder irgendwas unterschrieben oder sowas. Und ich weiß, wovon ich rede. Meine Haupttätigkeit ist in einem Missionswerk, was unter unerreichten Menschen, unerreichten Völkern arbeitet, das Evangelium bringt, dass Menschen, das höchste Ziel ist, dass Menschen zum Glauben finden an Jesus, damit Gott geehrt wird. Und ich weiß, wie gefährlich diese Sache ist, auch für Missionare, wenn sie auch ausgesandt sind und wenn irgendwo der Freundeskreis dann auch mal irgendwo mal Erfolgsmeldungen braucht und schöne Bilder von Leuten, die sich doch ein bisschen mehr für Glauben auch interessieren und so. Und sonst wird die Frage ja stellt, was machst du eigentlich, dass sich da so wenige bekehren? Wir haben aber Missionare, die Jahrzehnte in aller Treue missionieren und kein Mensch bekehrt sich zum, oder kommt zum Glauben. Und die sitzen zusammen mit anderen, wo einfach jede Woche Menschen einfach zum Glauben finden. Ich kann euch von Orten in Deutschland erzählen und auch in Osteuropa, aber in Deutschland ist mir das halt unheimlich drängend auch in Arbeitsfeldern, wo sich in den letzten 30 Jahren mehr als 100 Leute, 150 Leute bekehrt haben in Evangelisation. Ein Ort ist an einer, das ist in einer Sinti-Arbeit, Zigeunerarbeit, wo ich oft auch gewesen bin. Das sind weit über 100 Leute bei Evangelisation zum Glauben gekommen. Ich komme auf der A4 immer daran vorbei, manchmal bleibe ich stehen und mache nochmal Besuche. Das bricht mir jedes Mal das Herz. Da ist heute keiner, kein einziger mehr dabei. Keiner. Und ich habe das den Evangelisten gesagt, wenn sie noch leben. Und mich bedrängt diese Frage. Was bedeutet Glauben? Was bedeutet rettender Glaube? Es gibt, das ist ein sehr füllendes Thema. Ich kann da jetzt nur einen Aspekt rausnehmen. Wir finden das immer wieder, dass das thematisiert wird, auch in den Briefen. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 zum Beispiel, wo es um das Evangelium geht, in eine junge Gemeinde, wo Menschen zum Glauben gekommen sind. 1. Korinther 15, das ist so der klassische Text, wenn man sich fragt, was ist Evangelium? 1. Korinther 15 kennen viele Christen natürlich von Ostern, von der Auferstehung. Aber das beginnt ja, Verse 1 bis 4. Oder ist der Abschnitt bis Vers 11, aber wo er sie erinnert, die Leute waren ein paar Jahre erst, gehörten sie zur Gemeinde in Korinth. War eine ziemlich chaotische Gemeinde. Gibt auch heute noch in Korinth Christen. Ist eine Gemeinde auch durch Gottes Gnade, durch Missionare von uns, griechische Missionare entstanden. Ich bin da manches Mal gewesen. Es ist ein schönes Gemeindehaus aus weißem Marmor, das ist in Griechenland, so wie man bei uns hier oder hier im Erzgebirge mit Holz arbeitet, so arbeitet man da mit weißem Marmor. In Deutschland unbezahlbar, aber da ist das überall auf der Straße. Und aber damals junge Gemeinde da entstanden und dann schreibt Paulus, der dort als Zeltmacher gedient hatte, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, evangelisiert habe, das Wort steht da, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch steht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch selbst empfangen habe, Doppelpunkt. Und jetzt kommt das Evangelium, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben wurde, dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften, dass er erschienen und sowas. Und dann zuletzt aber von allem, Vers 8, gewissermaßen der Missgeburt. Das ist ein heftiges Wort, das Paulus hier für sich selbst gebraucht. Sehr, sehr hart, Ektroma, eine Fehlgeburt, eine Missgeburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Steht auf dem Grabstein von meiner Mutter, war ihr Lieblingswort. Paulus sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als ihr alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir und so seid ihr zum Glauben gekommen, durch das Evangelium. Also er spricht davon, es ist euch verkündigt worden etwas, sind Worte, die euch verkündigt wurden. Ihr habt die angenommen, ihr steht darin, ihr haltet an diesen Worten fest und ihr werdet dadurch gerettet, wenn ihr daran festhaltet, mit den diese Worte, die ich euch evangelisiert habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mal damit beschäftigt habt, über vergeblichen Glauben nachzudenken. Weil wir meistens schon damit zufrieden sind, wenn Leute glauben oder zum Glauben kommen. Und nochmal zurück zu unserem Herrn. Es gab ja niemanden, der so vollmächtig gepredigt hat wie er. Also ich meine, denke, da gibt es ja keinen Zweifel drüber. Und er hat immer wieder Zeichen und Wunder getan. Und es gab praktisch keinen Evangelisten, der weniger Erfolg hatte als Jesus. Also jeder Versuch, irgendwo die Verkündigung des Evangeliums mit menschlichen Methoden und mit Marketingmethoden und mit irgendwo mit geschickter, alles das Beiprogramm und alle möglichen Versuche, Menschen zu manipulieren, alles das oder die Vollmacht des Evangelisten und alles, also Erwartungen an Menschen, das ist alles zum Scheitern verurteilt, wenn man sich den Herrn Jesus anschaut. Und an der Stelle muss man auch wieder aus dem Johannesevangelium, Johannes 12, lesen. Und ich sage das einfach, weil das ein Grund auch ist, warum Menschen nicht zum Glauben kommen. Das ist der härteste Grund, den es gibt. Und den hat unser Herr Jesus erlebt. Und dazu ist er auch gekommen. Johannes 12, Abvers 37, das ist so eine Zusammenfassung auch über das Wirken unseres Herrn. Obwohl er so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, dass er sprach, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Das steht in Jesaja 6 in der Berufung des Jesaja. Darum konnten sie nicht glauben. Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja wieder gesagt hat, er hat ihre Augen verblendet. Der Herr, der lebendige Gott, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie nicht mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, weil er seine Herrlichkeit, weil er die Herrlichkeit Jesu gesehen hat und von ihm redete. Und dann kommt nochmal eine Erklärung danach, Vers 42, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das war vergeblicher Glaube. Ich könnte jetzt mal ganz salopp sagen, der Teufel glaubt auch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Der Teufel glaubt auch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Der Teufel glaubt auch und weiß, dass Jesus wiederkommen wird und dass er am Thron ist. Aber das ist kein Glaube, der rettet. Jakobus hat das zum Beispiel thematisiert, wo er das sagt von dem Glaubensbekenntnis, das jemand hat, und der Glaubenswirklichkeit. Das ist ja so eine Spannung, wenn man das liest, was ist denn jetzt, retten mich Werke oder was? Nein, es gibt keinen Glauben, dass jemand an Jesus glaubt und sich entschieden hat für Jesus oder sich bekehrt hat zu Jesus, ohne dass er den Willen Gottes tut, mit Freude. Es ist nicht möglich, dass ich eine Neugeburt erlebt habe, ohne dass ich Liebe habe zu den Geschwistern, ohne dass ich Liebe habe und Freude habe, die Bibel zu lesen, ohne dass ich mit meinem Leben Jesus dienen möchte. Das gibt's nicht. Wer mich liebt, der hält mein Wort. Das ist überhaupt keine Frage. Hat Jesus gesagt. Und wir haben dieses, durch die ganze Praxis, die wir haben, an vielen Stellen, wie wir auch evangelisieren, wie wir unsere Arbeit betreiben und viele unserer Gemeinschaften, Freikirchen, Jugendverbände, ob der EC oder CWA, sind aus diesen Bewegungen raus entstanden, wo man so gedrängt hat auf die Frage, wann ist ein Christ ein Christ? Und dass man da sich konzentriert hat auf Bekehrung und auf Entscheidung des Menschen. Ich will ja morgen früh euch zeigen, Gottes Werk ist die positive Antwort und wie man Gewissheit des Glaubens haben kann. Eine der größten, also wo man viel lesen kann in der evangelikalen Welt, ich glaube, ihr habt da kein Buch da hinten am Büchertisch, aber sonst würde ich es heute Abend noch mitnehmen, also und dann im Altpapiercontainer entsorgen. Aber das in der evangelikalen Bewegung ist eine der größten Glaubensvorbilder oder auch gerade für Evangelisation ist Charles Finney. Manche können damit nichts anfangen. Charles Finney war Evangelist, 1792 bis 1875 hat er gelebt. Das ist die prägende Gestalt gewesen für die Evangelisation in Europa. Die ganzen Erweckungsbewegungen, aus denen auch der Sächsische Gemeinschaftsverband entstanden ist, um die Jahrhundertwende, letztes Jahrhundert, und andere. Viele, viele Freikirchen sind alle aus dieser Bewegung heraus, aus dieser Evangelisationsbewegung. Er hat die Evangelisation zu einer Methode gemacht. Bei ihm haben sich mehr als 500.000 Menschen bekehrt. Es gibt Bücher von ihm, deshalb komme ich auf die Bücher, die in evangelikalen Werken auch heute noch rausgebracht werden und verbreitet werden, reden über die Erweckung und wo dann 15 Punkte oder 30 Punkte stehen, was man tun muss, damit Gott eine Erweckung schenkt. Der war halt Anwalt ursprünglich, der war halt sehr geschickt. Man spricht da von der zweiten großen Erweckung nach Whitfield, diese große Erweckungsbewegung. Er war, das war noch während dem amerikanischen Bürgerkrieg, wo er evangelisiert hat, wo Hunderttausende gekommen sind, zum Glauben gekommen sind, da sind Bücher geschrieben worden. Der hat das alles, der hat eine Methodik eingeführt. Der hat der Musik einen besonderen Raum gegeben, den Aufruf zur Entscheidung und all diese Sachen. Das sind alles ganz typische Sachen aus dieser Bewegung heraus. Und er wurde 1835, mit Anfang 40, wurde er Präsident des Oberlin College, das war eine Bibelschule. Und er ist nie wieder an seine alten Evangelisationsstätten zurückgegangen. Seine Mitarbeiter haben ihn aufgehalten, haben alles dran gesetzt, dass er nie wieder in den nächsten Jahrzehnten nach diesen Erweckungen, dass er nie wieder diese Orte besucht hat. Weil die Realität war, dass nach den Erweckungen alles schlimmer war als je zuvor. Da war außer Spesen nichts gewesen, sagt man schon mal so. Und das ist tragisch. Und Charles Finney hat Reden in Europa darüber gehalten. Er hat da ein System rausgemacht und das ist die Grundlage gewesen für die sogenannte Heiligungsbewegung im 19. Jahrhundert und dann die ganzen Bewegungen, die daraus entstanden sind, die auch Missionswerke, die das übernommen haben. Da ist viel Gutes. Und da ist eine große Liebe zu Jesus und eine Treue zum Wort Gottes. Das ist alles keine Frage. Aber es geht wesentlich über diese Frage, was ist Glauben? Wie entsteht Glauben? Und wenn man sowas liest, dann macht einen das nachdenklich. Und mich macht es sehr nachdenklich. Und die Frage ist ja, man kann ja jetzt vor lauter Angst, dass man irgendwas falsch machen kann, sag mal, ja, was soll ich denn da machen? Einfach das Evangelium predigen. Und einfach mal das anschauen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Es gibt manche Gründe, warum man vergeblich zum Glauben kommen kann. Man muss sich diese Frage stellen, auch persönlich. Warum glaube ich an Jesus? Ich habe ja, wenn man kurz gesagt, diese drei Fragen hier sich anschaut, die diese Leute gestellt haben. Vers 28 ist die erste Frage, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes schaffen? Das ist die klassische Frage, was tue ich, um die Werke Gottes zu bewirken? Bin ich als Mensch beteiligt an meiner Errettung? Was auffällt ist, dass die Leute von den Werken Gottes sprechen und von diesem Mitwirken sprechen, und Jesus in der Antwort, Vers 29, sagt, das Werk Gottes, das ist Singular, ist Einzahl, das eine Werk Gottes ist es, dass ihr glaubt. Allein dieser Satz muss uns ja schon nachdenklich machen. Dass hier Leute sich fragen und Jesus fragen, was müssen wir tun, um da mitzuwirken, um gerettet zu werden und was auch immer. Und die Antwort Jesu ist, das Werk Gottes ist, dass ihr glaubt. Und Jesus weist jede Mithilfe oder Mitinitiative des Menschen einfach weg. Als Jesus öffentlich auftrat, Markus 1 steht das in den anderen Evangelien, war seine Botschaft, tut Buße, und glaubt an das Evangelium. Es gibt die Bekehrung, es gibt Buße. Es gibt viele Dinge, die zur Nachfolge Jesu gehören. Die Frage ist nur, in welcher Ordnung das geschieht, in welcher Reihenfolge. Wie kann ein Mensch das tun und erleben? Und Jesus macht hier deutlich, das eine Werk Gottes ist, dass ihr glaubt. Zweite Frage, die sie stellen, ist, was für Zeichen tust du? Es ist die typische Frage, die oft dazu führt, zum falschen Glauben oder zum vergeblichen Glauben, dass Menschen etwas sehen wollen und dann glauben. Und dann kommt man mit seinen eigenen Problemen, dann kommt man mit seinen Fragen, und wenn Gott lebt, wenn Jesus wirklich lebt, dann kann er ja mir eine Arbeitsstelle geben. Dann kann er mich ja heilen. Dann kann er ja. Das ist eine Frage, die zum vergeblichen Glauben führt, wenn das meine Beziehung zu Jesus auch ausmacht. Jesus hat das so deutlich gesagt, selig sind die, und er spricht sie glückselig, sind die nicht sehen und doch glauben. Der Glaube, Hebräer 11 sagt das, der Glaube ist etwas, was wir nicht sehen und glauben. Einfach vertrauen, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Und die dritte Frage ist, was tust du für uns? Auch in diesem Zusammenhang. Das ist eine Frage, was haben wir eigentlich vom Glauben? Und auch da müssen wir uns fragen, und an der Stelle werden manche in die Irre geführt, warum glaubst du an Jesus? Wenn du sagst, ich glaube an Jesus, damit ich nicht in die Hölle komme, dann ist das sehr, sehr ich-bezogen. Und wenn man nicht erkennt, dass wir glauben, weil wir überwältigt worden sind von der Gnade Gottes, von der Barmherzigkeit Gottes, weil wir durch das Wort Gottes erkannt haben, dass wir verloren sind, dass wir schuldig sind, dass wir nicht nur sündigen, sondern dass wir Sünder sind und dass unser Herr keinen Unterschied macht zwischen Sünder sein und Sündigen. Das ist ein falsches Evangelium, wenn man sagt, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Die Bibel sagt, Gott hasst den Sünder. Und wir sind keine Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und das ist Psychologie, wenn man das predigt. Wenn man den Menschen versucht zu teilen. Es gibt den Menschen an sich, den Sünder, und es gibt dann noch den anderen. Das ist eine Einheit. Und wenn ich das nicht erkenne durch Gottes Wort, dass ich dieser Sünder bin und dass ich das den Zorn Gottes verdient habe, von vorne bis hinten, und dass mich das zum Kreuz auf Golgatha drängt und ich sage, Herr, ich habe dich verunehrt mit meinem Leben und ich verunehre dich immer. Und das ist das Schlimme an der Sünde. Geht doch nicht um mich. Geht doch nicht, dass es mir gut geht oder dass ich was Falsches gemacht habe. Das ist meine Grundhaltung, dass ich selbstverliebt bin. Und das ist die Sünde, die einfach so offen propagiert wird, mitten in frommen Gemeinden, dass man die Selbstliebe so stark hervorhebt. Und immer um die Frage, was habe ich davon? Was gibt die Gemeinde mir? Was habe ich davon, in Gottesdienst zu gehen? Was habe ich davon, in der Bibel zu lesen? Das ist Sünde, dieses Denken, was wir bekennen müssen als Schuld. Und dass es darum geht, wenn es um Glauben geht, dass wir Gott ehren, der uns geschaffen hat. Er hat uns geschaffen für die Gemeinschaft mit ihm. Er hat uns geschaffen, dass wir uns ewig an ihm erfreuen. Er hat uns dafür geschaffen, dass wir ihm dienen mit unserem Leben. Das ist sein Ziel, wozu wir Menschen geschaffen sind. Und das ist die Motivation, warum ich glaube. Und nicht, dass es mir gut geht, dass ich was davon habe. Das ist, das haben wir uns, bei euch wahrscheinlich nicht, aber an anderen Orten hat man sich so verrannt. Und da wird ständig Psychologie betrieben. Und da geht es um den Menschen, um die Bedürfnisse des Menschen und was dem Menschen hilft. Oder was ihm nicht hilft, und dann wird ein Programm veranstaltet. Es geht beim Evangelium nicht als erstes um den Menschen. Und es geht als zweites auch nicht um den Menschen. Und als drittes geht es auch nicht um den Menschen. Jeder Gläubige muss als erstes, wenn er morgens in den Tag geht und ins Badezimmer geht und sich vor den Spiegel stellt, sich anguckt, kann man sagen, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Aber als erstes muss man mal sagen, so Friedemann, heute geht es nicht um dich. Oder wenn man sich im Spiegel sieht, heute geht es nicht um mich. Das ist mal die Grundhaltung, was für unsere Ehe, wenn wir in der Ehe leben, sehr wichtig ist. Was als in der Familie, in der Vater-Kind-Beziehung, jetzt aus meiner, was wichtig ist. Es geht nicht darum, dass meine Frau meine Bedürfnisse erfüllt, dass meine Kinder mir zur Verfügung stehen und was weiß ich alles. Jesus hat, das ist eine grundsätzliche, ich weiß nicht, manchmal, ich bin so naiv, dass ich manchmal denke, das muss doch eigentlich jeder wissen. Aber Markus 8, wenn Jesus über Nachfolge gesprochen hat, hat er öffentlich gemacht. Wenn mir irgendjemand nachfolgen will, verleugne er sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Selbstverleugnung, die Selbstaufgabe des eigenen Ichs, der eigenen Bedürfnisse, ist die Grundvoraussetzung, überhaupt glauben zu können. Und das sieht Jesus, mein Herz. Und wisst ihr, das ist so der... tut mir leid, ich kann euch nichts anderes sagen. Weil mich diese Worte Jesu einfach in meinem Leben sehr herausfordern. Und weil Jesus nicht danach fragt, wann wir uns bekehrt haben und wann wir uns entschieden haben, sondern wann wir uns haben taufen lassen oder getauft wurden. Er fragt uns danach, liebst du mich? Glauben heißt, in einer Beziehung zu Jesus zu leben. Petrus hat das so schön ausgedrückt, 1. Petrus 1, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Ihr horcht auf Jesus, ihr gehorcht Jesus, obwohl ihr ihn immer noch nicht seht. Und ihr freut euch darauf, Jesus eines Tages zu sehen. Nur ich weiß in Deutschland, dass mir diese Frage bisher vielleicht 2 oder 3 Mal gestellt wurde in meinem Leben. Wenn mich Leute fremd, wenn man sich irgendwo begegnet und man kennt sich nicht, fragt man jetzt unter Gläubigen, aus welcher Gemeinde kommst du denn? In welche Kirche gehst du denn? Oder Gemeinde? Und dann weiß mein Gegenüber, ist der schon auf dem richtigen Weg oder fehlt da noch irgendwas? Macht man sich da schon verdächtig? Nur das kann ich euch sagen. Ich besuche jedes Jahr über 100 verschiedene Gemeinden im In- und Ausland. Ich habe auch früher so ein Bild gehabt. Ich wusste, welche Gemeinden gut sind und welche schlecht sind. Und das habe ich schon am Namen, wusste ich das schon. Und an der Gebäudeform. Da hat Jesus mich sowas von ernüchtert. Und mich interessiert das überhaupt nicht, in welcher Gemeinde jemand ist. Sondern meine Frage ist nach der Beziehung zu Jesus. Und da bin ich oft überrascht worden. Jetzt möchte ich habe eben dem Daniel gesagt, wo ist eure Uhr? Habt ihr nicht. Ich will aber nicht böse sein oder nicht lieblos sein und so. Kann mir mal jemand sagen, wie viel Uhr wir haben? Weil ich habe keine Uhr. Ich sehe, da ist eigentlich rum jetzt wohl. Oder was habe ich habe so viele Kulturen, die ich erlebe. Bei manchen, da kannst du, wenn du nach 2 Stunden aufhörst, sagen, dafür sind wir nicht 6 Stunden zu Fuß gelaufen, da du nach 2 Stunden schon aufhörst. Also ich will euch nur die eine, vielleicht noch kurz, wenn mir nur eine Viertelstunde gebt. Oder man, jeder ist auch frei zu gehen oder sowas. Ist kein, nicht schlimm oder so, ist alles freiwillig. Nur ich will das noch kurz andeuten, obwohl das ein Thema ist, wo man auch länger drüber nachdenken muss. Aber diese Frage nach dem Glauben, warum ich das auch sage, warum ich das sage, auch im Blick auf Evangelisation, auf Verkündigung des Evangeliums. Das ist die Frage in der Reformationszeit gewesen, eine der größten Erweckungen geschenkt hat in der Geschichte der Christenheit. Und da geht es nicht um Luther und um Zwingli und Calvin, da geht es nicht um irgendwie, da geht es um geistliche Wahrheiten, die den Männern und Frauen in dieser Zeit offenbart wurden und die wirklich ein lebendiges Leben hervorgebracht haben. Die Frage, die Martin Luther, wenn ich das an ihm mal festmache, um das mal kurz zu zeigen, was für ihn Glauben bedeutete. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist eben aus dieser Gottesfurcht heraus, dass ich merke, ich kann diesem Gott nicht genügen mit meinem Leben. Luther meinte es sehr ernst mit Gott. Eigentlich wollte er Jurist werden, landete dann durch ein Gewittererlebnis unverhofft in einem Kloster. Passt auf, wenn ihr irgendwo im Gewitter seid. Das Erfurter Augustinerkloster war neulich mal da, war bekannt für seine strengen Ordensregeln. Und Luther hatte sich dieses Kloster ausgewählt, weil er einen gnädigen Gott erleben wollte. Und die Kirche des Mittelalters bot auf diese Frage eine ganz klare Antwort: viele religiöse Leistungen. Das ist der Weg. Und das Leben im Kloster bot unzählige Möglichkeiten, etwas zu tun, um vor Gott gerecht zu werden. Und das ist das einfache Denken, was jeder Dackel versteht: ich tue etwas und bekomme etwas dafür. Ich gebe Pfötchen und da kriege ich ein Leckerli. Und ich tue nicht das, was gesagt wird, und ich werde bestraft. Das ist das ganz einfache religiöse Denken. Gibt es in jeder Religion, auch in der christlichen. Das versteht jedes Kind, wenn man freundlich ist und der Tante die Hand gibt und sie anlächelt und ihr vielleicht nur die Tasche trägt, dann kriegt man auch eine Tafel Schokolade, das ist ja auch ziemlich teuer geworden und so. Und ist ja wieder plötzlich was wert, war ja lange Zeit nicht, aber das ist das Einfache, was jeder lernt. Ich tue was Gutes, kriege was Gutes dafür, ich tue was Schlechtes und kriege was Schlechtes dafür. Das ist Kennzeichen jeder Religion. Das ist im Islam so, das ist im Hinduismus so, überall. Und eben auch bei Christen. Luther gab sich alle Mühe und bei seinen Mitmönchen hatte er den Ruf, er wollte 12 Kegel treffen, obwohl nur 9 Kegel da standen auf der Bahn. So einen Ruf hatte er. Aber am Ende blieb bei ihm immer die Verunsicherung. Habe ich genug getan? Tut das so weh. Mir tut das so weh, auch in Gemeinschaften und Gemeinden, die treu so mit dem Herrn gehen, wenn ältere Geschwister im Hinblick auf ihr Sterben und so von dieser Frage umgetrieben werden, habe ich eigentlich genug getan? Was ist da gepredigt worden? Ich meine, der Teufel einen da angreift, das ist die andere Seite, aber das tut so weh. Und das war die typische Frage. Und Martin Luther hat gesagt, wenn ich glauben könnte, dass mir Gott nicht zürnt, so würde ich vor Freude auf dem Kopf gehen. Wenn ich glauben könnte, dass Gott mir nicht zürnt, so würde ich vor Freude auf dem Kopf gehen. Und dann hat er da gekämpft und er war in einem frommen Hamsterrad. Ich finde das so brutal. Weil das sagt man bei Hamstern, die brauchen Auslauf, ja dann schickst du es doch, tu es doch raus. Sperr die doch nicht ein. Okay? Aber dann in so ein blödes Hamsterrad, damit die ihre Bewegung haben. Und Entschuldigung für all die, die einen Hamster haben. Ich liebe Tiere immer draußen, das ist, finde ich, einfach schöner. Aber das ist dieser geistliche Hamsterrad. Laufen, 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 laufen und keinen Schritt weiterkommen. Machen auch Leute auf dem Laufband. Es gibt ja auch kaum was Blöderes, also zum Angucken. Selber machen ist was anders, aber wenn du anguckst, dass jemand 5 Kilometer läuft, ohne einen Schritt vorwärts zu kommen. Ich meine, warum läufst du denn nicht dann durch das Erzgebirge irgendwo, durch den Wald? Also sind doch die 5 Kilometer schöner. Naja, aber das ist so ein Zeichen unserer Zeit und so. Ja. Und dann fing er an, er wurde ja Theologieprofessor, er hat dann angefangen, Leute zu lehren, den Glauben zu lehren, Martin Luther. Und ihn beschäftigte die Frage nach dem Sündenverständnis. Und Luther erkannte das grundsätzliche Problem seiner Zeit und seiner Kirche. Die haben die Sünde immer in der Pluralform behandelt. Es wurde immer von den Sünden gesprochen. Und die Menge der Sünden führte nach Meinung der Kirche dazu, dass die Menschen auch eine Menge an Gnaden brauchten. Versteht ihr? Wenn du viel sündigst, brauchst du auch viele Gnaden. Und die Menge der Sünden und der Umgang damit sind die entscheidende Frage für das Verständnis der Erlösung und des Glaubens. Die katholische Kirche, und das ist bis heute die Lehre, das ist nichts gegen die katholische Kirche, das ist einfach Ich kenne so liebe katholische Menschen. Es geht darum, zu erkennen, was da für eine Lehre ist. Und die tut mir weh. Und meine katholischen Freunde, wir sprechen ja darüber. Aber die katholische Kirche lehrt bis heute, die Taufe des Kindes sühnt als erstes die Erbsünde. Die wird durch die Taufe, gibt es auch teilweise im lutherischen Verständnis, dass durch die Taufe die Erbsünde gelöscht wird. Also dass ich schon belastet bin, wenn ich auf die Welt komme. Und dann spricht die katholische Kirche aber von den Tatsünden, die unterscheiden Erbsünde und Tatsünden. Und da sind die verschiedenen Sakramente wichtig und da wird eine bestimmte Bußpraxis entwickelt, die jeden frommen, aufrechten Menschen in ein Hamsterrad schickt. Und der normale Weg zur Reue, die Reue über die Sünde, führt den Menschen zum Priester in der Kirche, zur Beichte, und dort erhält der Mensch dann die Absolution. Und Absolution bedeutet, dass der Priester sagt dem Sünder, was er tun muss, um wieder an der Messe teilnehmen zu können. Und wieder die Gnade der Eucharistie dann zu erhalten. Das ist, dass Jesus immer wieder neu in der Eucharistie geopfert wird. Und die Buße ermöglicht dann, erneut mit der Gnade zu Gottes zu kooperieren. Also ich tue was und kriege dafür Gnade. Es ist immer eine Kooperation zwischen dem Sünder und Gott. Und als erstes muss der Mensch sich anstrengen, muss alles machen, was in seinen Kräften steht, um seinen Glauben zu steigern. Das ist in unserem Gewand, in unserer Sprache, in unseren Gemeinden war das immer dann so, ja, Gott tut 95% und den Rest musst du noch machen. Das ist sehr katholisch. Klammer zu. Und wenn der Sünder sich so stark verändert hatte und ganz von der Liebe Gottes erfüllt war, dann galt er als gerechtfertigt. Und darüber haben Menschen entschieden, im Auftrag Gottes. Und jetzt, dann kam die neue Möglichkeit dazu, die Rechtfertigung zu erhalten durch Ablassbriefe. Das ist ein besonderes System, da, wenn noch Glaube mit Geld verbunden wird, da kannst du sofort alles beerdigen, dicht machen. Es gab eine Quantität an Sünden, das hat die Kirche gelehrt, lehrt sie bis heute, und deshalb bot die Kirche auch eine Quantität an Gnaden an. Viele Sünden brauchen auch viele Gnaden. Und nach dem Verständnis der Kirche gab und gibt es sogar Menschen, die mehr Gnaden hatten, als sie brauchten, als sie verbraucht haben. Und die galten deshalb als Heilige. Und die konnten aus ihrer Schatzkiste im Himmel Gnaden abgeben. Das ist ganz einfach, ist ja logisch. Maria gilt darin als Heilige voller Gnaden. Das ist die Formulierung voller Gnaden. Und hat damit die Spitze in der Heiligen. Und der Papst besitzt den Schlüssel zu diesem Gnadenschatz. Und die Sakramente in dem Besitz der Kirche sind die Mittel, durch die die Menschen die Gnade bekommen können. Ich sage jetzt einfach zu Luthers Zeiten, die katholische Kirche. Du kannst ja heute, es gibt so viele Kirchen und Freikirchen, die genau nach dem System arbeiten. Dass Menschen darüber entscheiden, ob ich gläubig bin oder nicht und so weiter und mir sagen, was ich tun muss und alles Mögliche. Die Kirche hat über Jahrhunderte laut verkündigt, dass die Gnade allein durch die Kirche zu den Menschen kommt. Gnade ist niemals direkt unmittelbar, sondern braucht immer einen Mittler. Die evangelikale Variante ist, ja, wenn du nicht in der richtigen Gemeinde bist, bist du auch nicht gerettet. Das kann man ja in allen Variationen durchspielen. Und der Papst hat den Schlüssel. Und genau an dieser Stelle tritt Martin Luther in die Diskussion ein. Martin Luther hat Augustinus studiert und das hat sein Denken völlig verändert. Und was war das Neue? Das Hauptsächliche, was Luther entdeckt hat, und er war Lehrer der Theologie, aber was er dann erkannte, ist, dass man Sünde im Singular betrachten muss und nicht im Plural. Der Mensch ist an der Wurzel Sünder. Der sündigt nicht, sondern der ist Sünder. Und Gott ist heilig und kein Sünder kann den heiligen Mensch jemals zufriedenstellen. Und deshalb kann es auch nie eine Zusammenarbeit des Menschen mit Gott geben. Weil wir so grundsätzlich verschieden sind. Und Luther sagte, aus diesem Grund ist es schlicht Wahnsinn zu sagen, dass ein Mensch aus seiner eigenen Kraft gottgemäß dem wesentlichen Inhalt des Gesetzes auch nicht nach den Absichten dessen, der das Gebot gegeben hat, über alle Dinge lieben und die Werke des Gesetzes tun kann, weil er nicht in einem Stand der Gnade ist. O Narren! Und damit kam er zum zweiten Knackpunkt des Evangeliums, nämlich der Wille des Menschen. Wie kann ein Mensch gerettet werden, wenn er so verloren ist? Und dann sind unsere Parolen, das ist in der katholischen Kirche, gab es bestimmte Formulierungen, komm zur Kirche, komm zu uns, nimm das und das. Im evangelikalen Gewand ist das, komm zu Jesus, öffne dein Herz für Jesus, du musst dich für Jesus entscheiden. Und dann ist man genau in diesem Denken drin. Jesus hat da sehr deutlich etwas zu gesagt, zu Paulus, beziehungsweise als Paulus zum Glauben kam. Und dann sagt Jesus zu ihm, Apostelgeschichte 26, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Hier ist eine Reihenfolge. Das Wort Gottes öffnet Augen des Herzens, dass man erkennt, wer der Mensch ist und wer Gott ist. Und wenn man lebendig gemacht worden ist, wenn das geschehen ist, dann bekehren sich Menschen von der Finsternis zum Licht, von der Herrschaft des Satans zu Gott und empfangen die Vergebung der Sünden und ein Erbteil. Und das war der Konflikt, den Martin Luther hatte, dann mit der Kirche in der Person von Erasmus von Rotterdam. Und Erasmus hat dann im Auftrag der Kirche diese Schrift herausgebracht, es lohnt sich, die zu lesen, auch heute, vom freien Willen. Und das war ein frontaler Angriff auf die Lehren von Martin Luther, wie er die Gnade Gottes gepredigt hat, als ein Geschenk Gottes und den Glauben als ein Werk Gottes. Und Erasmus hat das einfach deutlich gemacht, er hat die allgemeine Lehre aufgegriffen, dass trotz des Sündenfalls der Mensch die Fähigkeit besitzt, eine Entscheidung für den Glauben treffen zu können. Er ausführlich da dargelegt, durch freie Wahl, sagt er, darunter verstehen wir die Kraft des menschlichen Willens, durch den der Mensch sich selbst die Dinge aneignen kann, die zur ewigen Errettung führen oder sich von diesen abzuwenden vermag. Er hat gesagt, der gefallene Mensch ist geschwächt durch die Sünde, aber seine Willenskraft ist weiterhin aktiv. Gott und der Mensch sind Partner bei der Erlösung und jeder steuert etwas dazu bei. Gott stellt die Gnade zur Verfügung und der Mensch antwortet mit dem Glauben. Das ist eine Diskussion, die sind 1000 Jahre vorher, ist sie schon geführt worden, sehr heftig in der Kirche, durch den Pelagius. Kein Mensch von euch kennt wahrscheinlich den Pelagius, aber viele von uns glauben den Lehren des Pelagius. Das ist das Verrückte immer, dass man nicht weiß, woher bestimmte Meinungen kommen, weil die so transportiert werden. Und Luther hat dieses Mitwirken immer. Ist der Mensch in der Lage, glauben zu können oder nicht? Und Luther hat monatelang gewartet und hat dann eine Schrift geschrieben. Auch die würde ich wirklich jedem aufrechten Gläubigen mal, oder der sich damit beschäftigt, lest das einfach mal vom unfreien Willen. Das kann man in bestem Deutsch, kann man das heute lesen. Gibt ein schönes Buch, Hinweis für den Büchertisch. Ist neu herausgebracht. Nur, dass man beides mal sieht, wenn es darum geht. Da geht es nicht um Calvinismus und Arminianer und irgendwelche. Hört auf mit dem ganzen, mit dieser ganzen, mit diesen Schlagworten da. Das lenkt vom Thema ab. Das ist, und dann merkt man plötzlich, wenn man da sowas mal liest, welche Fragen sich, geistliche Fragen sich die Leute gestellt haben. Und das war eben die entscheidende Schrift, ist vielleicht die wichtigste Schrift der Reformation gewesen, die auch heute, auch unter evangelikalen Christen, zu vielen Kontroversen führt. Und das sieht man dann in der Methodik, in der Art und Weise, wie Menschen zu Jesus geführt werden oft, missioniert wird. Und man wundert sich am Schluss, dass nur so wenig übrig bleibt. Wo sind die alle, die sich bekehrt haben? Luther hat in dieser Schrift Erasmus gedankt, als erstes, dass er zur Wurzel der Kontroverse durchgedrungen sei. Und jetzt geht es eben nicht mehr um nebensächliche Themen wie das Papsttum, die Sakramente, den Ablass und so weiter, sondern jetzt fand die entscheidende Diskussion der Reformation statt, was ist das Evangelium? Was ist rettender Glaube? Was ist die Rechtfertigung? Und das ist die entscheidende Frage, die wird bis heute, müssen wir uns die stellen, hat der rettende Glaube seinen Ursprung beim Menschen? Besitzt der unerlöste Mensch, tot in Sünden und verblendet durch Satan, die Fähigkeit, an Jesus Christus zu glauben? Oder muss der rettende Glaube von Gott dem Menschen gegeben werden? Als ein Geschenk der souveränen Gnade Gottes. Und Luther war fest davon überzeugt, dass der rettende Glaube, dass ein Mensch, das Entscheidende ist, dass ein Mensch einsieht, dass er sich selbst nicht retten kann. Und ihr Lieben, ich warne euch wirklich vor dieser Selbstüberschätzung des Menschen, dass wir Leuten vermitteln oder auch selbst denken, dass ich wann ich will, mich entscheiden kann für Jesus. Und wenn ich was tue, dann schenkt Gott mir auch Vergebung, dann schenkt er mir auch den Himmel. Wer sind wir kleine Menschen? Wir können nichts tun. Wir können überhaupt nicht irgendwo Gott zu irgendetwas bewegen, durch unser Verhalten. Und das ist so letztlich was gotteslästerlich, wenn ich damit spiele, mit dem Ruf Gottes, wenn er mich ruft zur Umkehr, zur Buße, und ich sage, ich nehme noch ein Jahr Zeit. Ich will erstmal noch ein bisschen leben. Kann ich später machen. Und irgendwann gibt es kein später mehr. Und irgendwann erleben wir das, was Jesus gepredigt hat, was er gelebt hat, die Verstockung des Menschen. Dass man nicht mehr kann. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen, wann er will. Sondern ein Mensch kommt zum Glauben, wenn Gott ruft durch sein Wort. Und ein Mensch weiß, jetzt bin ich gemeint. Jetzt ruft der Herr mich zur Umkehr, zur Buße, und ich merke, dass das Wort mich zu Jesus hinführt. Und ich sehe Jesus plötzlich, wie er sein Leben für mich gegeben hat. Deshalb, das ist der entscheidende Punkt, dass wir an uns selbst verzweifeln, um diese Gnade Gottes zu erfahren. Ich habe das, ist jetzt lang, alles, was ich jetzt da gemacht habe. Ich hoffe, ich habe euch da ein bisschen verunsichert und habe euch ein bisschen Stoff gegeben, darüber nachzudenken. Wenn jemand Fragen hat, kann mich gerne ansprechen, auch morgen noch, kann mir auch schreiben. Aber das ist nicht, ich bin ja der Erste, der in der Diskussion steht. Das ist eine wichtige Frage, die wir da haben. Und vielleicht können wir morgen noch abwarten, nach dem Gottesdienst, vielleicht kriegen wir noch manche Antworten darauf. Und ich habe das deshalb gesagt, weil Jesus so deutlich davon redet, von diesem vergeblichen Glauben. Und das liegt nicht am Herrn, das liegt nicht an seiner Gnade und nicht an seiner Macht, sondern es liegt an Irrtümern, die Menschen hatten, auch durch die drei Fragen, die das deutlich machen, dieses Mitwirken, das ist hier wirklich eine entscheidende Frage, die Werke Gottes und wir wirken mit. Die Frage, was habe ich davon? Was tust du für mich? Dieser Egoismus, diese Selbstzentriertheit, die immer zum vergeblichen Glauben führt. Und das andere, diese wunderbare Gnade, die man entdecken kann, wenn man Jesus sich anschaut, wie er Menschen begegnet ist, die überhaupt nicht damit gerechnet haben, die überrascht wurden von der Gnade Gottes. Und dass er Heiden lobt über ihren Glauben und sagt, so einen Glauben habe ich in Israel nie gefunden. Und er kennt unser Herz. Und wenn jemand hier ist, der vielleicht unsicher ist und jetzt am Zweifeln ist an seinem eigenen Glauben, ist das gut, wenn man sich darüber Gedanken macht und man kann mit dem Herrn Jesus sprechen darüber und man kann die Bibel aufschlagen und lesen. Und ich hoffe, dass wir morgen, wäre schön, wenn möglichst viele morgen auch wieder da sind, dass wir sehen Gottes Werk an dieser Stelle, was er tut. Und das ist so befreiend. So schön, dieses Evangelium zu entdecken. Das, was Jesus hier den Leuten auch deutlich macht, was wir in Gottes Wort sehen. Und dass wir mit großer Freude einfach sagen, ich mache das ganze Komplizierte nicht mit. Ich glaube einfach. Und ich liebe Jesus. Und ich vertraue Jesus. Und ich folge Jesus. Und ich höre auf Jesus. Und ich freue mich darauf, zu Jesus zu kommen. Ich bete. Herr Jesus, es geht hierbei nicht um ein Thema, sondern es geht um unsere Beziehung zu dir. Und erforsche, prüfe du unser Herz. Sieh, ob irgendwo ein abgöttischer Weg ist und lenke und leite uns auf deinem ewigen Weg. Amen.